Liebe Gemeinde, in der heutigen Predigt geht es wieder um einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Das ist ja inzwischen keine Überraschung mehr, obwohl natürlich nicht bei jeder Predigt geht es um einen Abschnitt des Johannesevangeliums, aber doch immer öfter in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen. Und zuletzt hatten wir den Abschnitt aus Johannes 13 im Zusammenhang mit der Fußwaschung Jesu. Das war beim Abendmahl und heute geht es um den Abschnitt Johannes Kapitel 13, Verse 21 bis 30. Wir sind irgendwie noch beim Abendessen, ja, und es ist sozusagen der Einstieg in die Abschiedsreden Jesu. Johannes Kapitel 13, ab Vers 21 bis Vers 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hätte, spreche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Liebe Gemeinde, wer die Bibel aufschlägt, betritt eine andere Welt. Und wer das Johannesevangelium aufschlägt, der betritt auch innerhalb der Bibel nochmal eine andere Welt. Ulrich Wilkens, Neutestamentler, später Bischof auch der Nordelbischen Kirche, hat einmal geschrieben dazu: Er hört eine ganz eigene Sprache. Er sieht eine Geschichte Jesu ganz eigener Art. Er begegnet Jesus handelnd und redend in der Ruhe und Klarheit des vom Himmel auf die Erde gekommenen Sohnes Gottes, der überall mit dem Vater unmittelbar verbunden und darum allen Menschen unendlich überlegen ist. Das zeigt auch dieser Abschnitt über den Verrat des Judas. Auch das Matthäusevangelium, das Markusevangelium und das Lukasevangelium berichten davon. Wir haben also vier Berichte über dasselbe Ereignis. Diese vier Berichte sind aber nicht identisch. Natürlich stimmen sie in vielem überein, aber nicht in allem. Und die größten Unterschiede finden sich im Bericht des Johannesevangeliums. Und diese Unterschiede zeigen das Herzensanliegen des Johannesevangeliums. Im Markus-Evangelium heißt es, Kapitel 14, ab Vers 18, und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen: Bin ich's? Er aber sprach: Einer von den Zwölfen, der mit mir sein Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Das ist natürlich nicht völlig verschieden von dem, was wir im Johannesevangelium lesen. Auch dort beginnt alles damit, dass Jesus seinen Jüngern eine Ansage macht: Einer unter euch wird mich verraten. Außerdem, in allen vier Evangelien fragen die Jünger, wer unter ihnen der Verräter ist. Im Detail unterscheiden sich die Evangelien allerdings bereits hier. Nach dem Bericht des Matthäus und des Markus-Evangeliums hat einer nach dem anderen Jesus ganz persönlich gefragt, bin ich's? Das Lukas-Evangelium berichtet, dass die Jünger die Frage nach dem Verräter erstmal untereinander diskutiert haben. Und das Johannes-Evangelium erzählt, dass es den Jüngern erstmal die Sprache verschlagen hat, dass ihnen Angst und Bange wurde und sie sich fragend angeschaut haben. Das ist aber eher ein kleiner Unterschied. Weitgehend übereinstimmend berichten Matthäus, Markus und Johannes, dass Jesus die Identität des Verräters durch eine Zeichenhandlung offenbart, indem er ihm ein Stück Brot reicht. Lukas hat dieses Detail einfach weggelassen. Aber es gibt ein paar gravierendere Unterschiede. So findet sich bei Matthäus und Markus ein Weheruf gegen Judas. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Dieses Wort fehlt nicht nur im Lukas-Evangelium, sondern auch im Johannes-Evangelium. Und im Unterschied zu allen anderen Evangelien weist Johannes in seinem Bericht auf den Satan hin. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn, Judas. Die Enthüllung des Verräters ist offenbar Signalwirkung für den Teufel, nun in seinem Werkzeug Judas sofort tätig zu werden. Er gerät ganz unter den Einfluss des Satans. Und noch zwei wichtige weitere Unterschiede fallen auf. Und die sind bedeutender als die anderen. Sie zeigen, was dem Evangelisten Johannes besonders wichtig ist. Der erste Unterschied betrifft Jesus, der zweite die Jünger. Zunächst zu Jesus. Was ist mit ihm? Johannes betont die Souveränität Jesu. Und zwar auch und gerade im Zusammenhang mit dem Verrat des Judas. Das hat ja bereits sein Bericht über die Fußwaschung gezeigt. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, und jetzt kommt das Entscheidende, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er formal auf, legte seine Kleider ab. Der vom Teufel initiierte Verrat, das ist Johannes besonders wichtig, stellt die Souveränität Jesu nicht in Frage. Jesus weiß, dass sein Vater ihm alles in seine Hände gegeben hat, weiß, woher er kommt und wohin er geht. Jesus hat alles im Griff. Und auch jetzt, dass Jesus den Verrat durch einen seiner Jünger ankündigt, ist Ausdruck seiner Souveränität. Die anderen Evangelien berichten auch von dieser Vorankündigung. Aber Johannes ist die Souveränität Jesu besonders wichtig. Denn was macht Jesus, nachdem er seinen Verräter enttarnt hat? Das Matthäus- und Markus-Evangelium überliefern einen Weheruf Jesu gegen Judas. Wehe aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Im Johannes-Evangelium aber fehlt dieser Weheruf. Stattdessen berichtet Johannes, dass Jesus seinem Verräter in voller Souveränität einen Auftrag gibt. Was du tust, das tue bald. Und das tut Judas dann auch, obwohl der Teufel in ihn gefahren ist. Jesus hat alles im Griff und er steht über den Dingen. Und damit zu den Jüngern. Johannes berichtet, Als Johannes ihnen erklärt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten, da verschlägt es ihnen die Sprache. Ihnen wird Angst und Bange und sie schauen einander fragend an. Sie sind verstört und sie verstehen nicht, was los ist. Auch am Ende der Geschichte verstehen sie nicht, was Jesus meint. Als der zu Judas sagt, was du tust, das tue bald, kriegen sie das in den falschen Hals. Sie denken, dass Jesus ihnen noch vor dem Fest schnell nochmal, bevor Aldi schließt, zum Einkaufen losschickt. Oder zu den Armen, um ihnen ein paar Almosen zu geben. Schließlich ist Judas der Finanzchef. Der souveränen Allwissenheit Jesu steht die Unwissenheit und das Unverständnis der Jünger gegenüber. Einer der Jünger aber hat eine besondere Stellung. Johannes nennt ihn den Jünger, den Jesus lieb hatte. Er liegt zu Tische an der Brust Jesu. Das entspricht den Bräuchen eines antiken Banketts. Man liegt zu Tische. Man legt sich auf seine linke Seite und mit dem linken Arm stützt man sich ab. Gegessen wird natürlich mit der rechten Hand und natürlich isst man nicht allein. Gemeinsam schmeckt's am besten, auch nächste Woche. Allerdings, ihr liegt nicht dabei. Hier liegt man nebeneinander, den Kopf des Nebenmanns, ja, die Männer waren wohl meistens unter sich, der Kopf des Nebenmanns, der befindet sich dabei in Brusthöhe, also in vertraulicher Nähe. Das entspricht aber nicht nur der antiken Gewohnheit, dass der Jünger, den Jesus lieb hat, an der Brust Jesu liegt, das entspricht auch der Position, die Jesus Gott gegenüber einnimmt. Wie das? Im Prolog, in den ersten Versen des Johannesevangeliums, haben wir vor langer Zeit mal gehört und zwischendrin immer mal wieder gelesen, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Was durch die Übersetzung leider nicht deutlich wird, ist Folgendes. Wo mit Brust bzw. Schoß übersetzt wird, steht im griechischen Grundtext das gleiche Wort. Kolpos. Es wird in der Lutherbibel einmal mit Brust und einmal mit Schoß übersetzt, meint aber das Gleiche. Und was heißt das? Wie der Sohn im Schoße des Vaters weilt, so dieser Jünger im Schoße Jesu. Er ist sein besonderer Vertrauter, dem sich Jesus mehr als allen anderen erschließt und darum wie kein anderer berufen und befähigt ist, die Jesus-Offenbarung weiterzugeben. Damit wird der Lieblingsjünger zum einzigartigen Ausleger Jesu, so wie Jesus der Ausleger Gottes ist. Weil der Jünger, den Jesus lieb hat, aufgrund seines privilegierten Sitz- bzw. Liegesplatzes an der Brust Jesu unbemerkt mit Jesus sprechen kann, winkt Petrus ihm zu. Er gibt ihm zu verstehen, er soll bitte doch Jesus fragen, wer denn konkret gemeint ist, wer von ihnen der Verräter ist. Auch das unterstreicht die Sonderstellung des Jüngers, den Jesus lieb hat. Er hat einen direkten Zugang zu Jesus, mehr als selbst Petrus ihn hat. Er ist quasi Vermittler zwischen Jesus und seinen Anhängern. Und diese Sonderstellung, die wird auch in den letzten Versen des Johannesevangeliums bestätigt. Da geht es um ein Gespräch, das Jesus mit Petrus und diesem besonderen Jünger führt. Jesus kündigt Petrus das Martyrium an. Und dann heißt es, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, aber was wird mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Der Jünger, den Jesus lieb hat und dem nach diesen Worten eine Sonderstellung zukommt, ist also auch der Verfasser des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium hat eben deshalb ebenfalls eine besondere Bedeutung. Wir haben uns, was nicht so ganz einfach ist, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Berichte vor Augen geführt. Und wir haben gemerkt, dass es im Johannesevangelium nicht um irgendwelche Kleinigkeiten oder zufällige Unterschiede geht, sondern auch um Grundsätzliches, um die Souveränität Jesu und die besondere Bedeutung des Jüngers, den Jesus lieb hat, und seines Evangeliums, des Johannesevangeliums. Was folgt daraus? Es zeigt, auch im ersten Jahrhundert des Christentums gab es in der Kirche verschiedene Richtungen, und sie spiegeln sich auch in den Schriften des Neuen Testaments. Dabei handelt es sich nicht um unvereinbare Gegensätze, aber um unterschiedliche Schwerpunkte. Und natürlich geht es immer auch um die Frage, welche Richtung den Ton angibt. Da ist die Jerusalemer Urgemeinde, in der Jakobus, der Bruder Jesu, die Leitung übernimmt. Ihr geht es darum, die Nähe zum Judentum zu bewahren. Da ist Paulus, der Heidenmissionar. Er legt großen Wert darauf, dass die Menschen, die er zum Glauben an Jesus geführt hat, allein durch Jesus Christus gerettet sind und nicht jüdisch leben müssen. Da ist Petrus, der immer mehr zu einer allgemein anerkannten Autorität wird. Seine Briefe richten sich nicht nur an einzelne Gemeinden, sondern an einen großen Teil der damaligen Christenheit. In ihnen finden sich auch Warnungen vor einem falschen Verständnis der Lehre des Apostels Paulus. Und da sind schließlich auch die Gemeinden, die eine besondere Beziehung zu Johannes haben und in denen seine Darstellung des christlichen Glaubens besonders geschätzt wird. Das Johannesevangelium ist etwas Besonderes. Die anderen Evangelien berichten, wie Jesus in Wort und Tat das Reich Gottes verkündigt hat. Im Johannesevangelium spricht Jesus aber vor allem über sich selbst und seine besondere Beziehung zu Gott. In den Briefen des Apostels Paulus geht es meist um aktuelle Probleme in seinen Gemeinden, zu denen er dann auf der Grundlage des Evangeliums Stellung nimmt. Im Johannesevangelium geht es immer nur um die ganz einfache Botschaft, dass Jesus Christus von Gott gekommen war und zu Gott ging und wir nur in ihm erkennen können, wer Gott ist und wie er es mit uns meint. Für viele Bibelleser ist das Johannesevangelium die anspruchsvollste und tiefsinnigste Schrift des Neuen Testaments. Das Johannesevangelium ist aber auch für Einsteiger geeignet, weil es in einer ganz einfachen Sprache und mit klaren Bildern Jesus als den Sohn Gottes, den Messias, verkündet. Matthias Claudius, ihr wisst, den Dichter von Der Mond ist aufgegangen, Matthias Claudius hat die Faszination des Johannesevangeliums so beschrieben: Ich habe von Jugend auf gern die Bibel gelesen, am liebsten aber lese ich im Sankt Johannes. In ihm ist so etwas ganz Wunderbares, so etwas Schwermütiges und Ahnungsvolles, dass man nicht satt werden kann. So ist mir immer beim Lesen im Johannes, als ob ich ihn beim letzten Abendmahl an der Brust meines Meisters sehe. Wie gehen wir mit dieser Vielfalt um, die sich schon in den Schriften des Neuen Testaments findet? Vielfalt hat ja viele Anhänger. Je mehr Vielfalt, desto mehr Möglichkeiten. Für jeden ist was dabei und jeder kann sich aussuchen, was ihm gefällt. Aber Vielfalt hat auch Gegner. Manchmal handelt es sich dabei um äußerst unangenehme Zeitgenossen. aber nicht immer. Es gibt auch eine berechtigte Skepsis gegen ein vorschnelles Lob der Vielfalt. Es stellt sich nämlich die Frage, was uns zusammenhält in der Gesellschaft und in der Kirche. Ist die Kirche einfach ein Markt der Möglichkeiten? Kann das gut gehen? Aber vor allem, ist das dann noch Kirche Jesu Christi? Wie also gehen wir mit dieser Vielfalt um, die offenbar von Anfang an da ist? Wenn unsere persönlichen Vorlieben nicht das Maß aller Dinge sein sollen, gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Jesus Christus selbst muss das Maß aller Dinge sein. Oder in den Worten Martin Luthers aus der Vorrede zum Jakobus und zum Judasbrief, Zitat: Und darin stimmen alle rechtschaffenen heiligen Bücher überein, dass sie allesamt Christus predigen und treiben. Das ist auch der rechte Prüfstein, alle Bücher zu beurteilen, ob man siehet, ob sie Christus treiben oder nicht. Sintemal alle Schrift Christus zeiget und Paulus nichts als Christus wissen will. Was Christus nicht lehret, das ist nicht apostolisch, wenn's gleich Petrus oder Paulus lehret. Umgekehrt, was Christus predigt, das ist apostolisch, wenn's gleich Judas, Hannas, Pilatus und Herodes täte. Wir merken den cholerischen Ansatz, den Luther immer dabei hat, aber wir verstehen auch sein Anliegen. Im Johannesevangelium wird Jesus Christus verkündigt, in einer ganz besonderen Weise. Die anderen Schriften des Neuen Testaments tun das auf ihre Weise. Deshalb gibt es Vielfalt von Anfang an. Aber es gibt auch die Einheit in der Vielfalt. Und es gibt diese Einheit sogar noch vor und über der Vielfalt. Und diese Einheit hat einen Namen: Jesus Christus. Um ihn geht es. Auf ihn haben wir zu hören. Deshalb wissen wir auch, worauf wir in den biblischen Schriften zu hören haben und was wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gegebenenfalls zu überhören haben. Auch heute geht es darum, Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Heute gilt das vielleicht vor allem gegen alle Versuche, die persönliche religiöse Erfahrung des Menschen und seinen persönlichen religiösen Geschmack zum Maß aller Dinge zu machen, was dann natürlich immer geradewegs in die religiöse Selbstbeweihräucherung führt, in der Christen sich selbst und ihre persönliche Gläubigkeit feiern und besingen. Aber egal, welche Versuchung uns heute treffen kann, die Antwort ist immer Jesus Christus, und zwar er allein. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, der kann uns dabei helfen, diese Antwort immer wieder neu zu entdecken. Er war und ist ein besonderer Ausleger Jesu. Wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, im Schoß des Vaters war, so war dieser Jünger im Schoße Jesu. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber Vater in dem Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, danke dafür, dass wir uns immer wieder jede Woche auch hier im Gottesdienst unter deinem Wort versammeln dürfen, dass wir ein Wort hören können, das über unsere eigenen Gedanken, Gefühle und Erfahrungen weit hinausgeht. Danke dafür, dass wir alles miteinander teilen können, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, aber dass diese Gemeinschaft ja getragen wird von der sehr viel größeren und wichtigeren Gemeinschaft, von der Gemeinschaft mit dir. Danke, dass diese Gemeinschaft nicht nur ja auf gemeinsamen persönlichen Erfahrungen beruht, die wir machen, sondern darauf, dass du zu uns gesprochen hast, du zu uns gekommen bist in deinem Sohn Jesus Christus. Danke, dass du uns damit über unsere eigenen Gedanken, Gefühle und Erfahrungen immer wieder neu weit hinausführst und uns die Wahrheit zeigt, die ewig gilt, die trägt in jeder Situation, in guten, aber auch in schweren Stunden. Danke dafür, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die die Chance hat, immer wieder neu im Lichte deines Wortes zu erblühen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.